Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von drei Kindern, geschieden und frisch verheiratet. Ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Ich kannte diese Geschichte vom Erzählen, aber das ist ja für mich als Kind unbegreifbar gewesen, was das bedeutet. Mhm. Und erst später im Laufe der verschiedenen Ausbildungen, für mich auch in der Heilkunst, Medizin und spirituell, energetischen, schamanischen und durch meine eigenen Erkenntnisprozesse habe ich verstanden, dass meine Mutter dadurch emotional in so eine innere Erstarrung gekommen ist, wodurch ich dann begriffen habe, deshalb hat sich vieles für mich so komisch angefühlt im Kontakt zu der eigenen Mutter.
Und damit ja auch im Kontakt zum eigenen Gefühl.
Genau.
Weil das ist ja das, warum eben auch diese ganzen Bücher, Workshops, was auch immer, und deswegen gibt es auch Gefühlsecht, wie schwer ist das und wie wichtig gleichermaßen, dass wir unser Gefühl zurückbekommen. Herzlich willkommen an meinem Küchentisch. Wir sitzen in Blankenese. Und schon die beste Nachricht des Tages heute Morgen im Radio war, wir sind ja in Hamburg, wohlgemerkt, der Regen wird wärmer. Ich lache schon seit 3 Stunden, weil wir bleiben einfach optimistisch. Also, und wenn das gesendet wird, wenn wir das senden, dann ist wahrscheinlich auch schon Frühling und wir sind alle nur noch in Flipflops. Also, Dr. Ilona Schönwald ist bei mir zu Gast und ich freue mich sehr, liebe Ilona, danke, dass du kommst, denn du wohnst auch gar nicht in Hamburg und bist sowieso angereist, kannst ja gleich mal erzählen. Du hast mir geschrieben, wir haben telefoniert und fanden beide ziemlich schnell, it's a match. Und deswegen sitzt du heute hier. Herzlich willkommen bei Gefühlsecht.
Danke, liebe Franziska. Ich freue mich, hier zu sein und dich jetzt auch persönlich kennenzulernen. Genau. Ich bin aus Weimar angereist vor ein paar Tagen und durfte erst bei der Nacht der Redner als Rednerin zu Gast sein und habe mir gestern mit den Kindern einen kleinen Traum erfüllt und wir sind zum Elsa-Musical gegangen, weil ich großer Elsa-Fan bin. Und heute hier zu sein, macht das Ganze natürlich total rund.
Sehr schön. Kannst du mal kurz die Wissenslücke füllen? Was ist Elsa?
Elsa ist ja die Eiskönigin.
Ah.
Ja, von okay. Disney.
Okay.
Und das klingt ja vielleicht für viele manchmal erst so, oh nee, Disney. Aber die Elsa ist ja eine Riesengeschichte, wo es um Integration der Schattenseiten geht und darum, quasi als fünftes Element den eigenen Platz im Leben einzunehmen. Und ich habe auch mal einen Elsa-Workshop entwickelt, aber das ist eine andere Sache. Und deshalb war ich froh, gestern zu dem Musical zu gehen.
Sehr schön. Wie schön, dass ich das gefragt habe. Weil als ich es gefragt habe, wusste ich schon, es hat natürlich eine große Bedeutung, die ganz viel mit dem zu tun hat, was du machst und was dich antreibt.
Genau. womit wir gleich bei dem Thema Integration der Schattenseiten sind. Mhm. Mein Herzensthema ist grundsätzlich das Bewusstmachen der vererbten Kriegstraumatisierungen. Mhm. Das so auf die Straße zu bringen und aus den Kongressen raus, aus den fachspezifischen Kongressen uns zugänglich zu machen. Denn wir haben da ein kollektives Thema und ein kollektives Trauma in unseren Generationen drin. Und das mache ich, weil ich selber das Kind einer kriegstraumatisierten Mutter bin.
Mhm. Darf ich einmal kurz noch einen Haken? Es gibt aber Fachkongresse dazu.
Es gibt grundsätzlich Kongresse, in denen das Thema vererbtes Trauma auch immer wieder zur Sprache kommt.
Okay,
psychoanalytische Kongresse. Also so
okay,
aus den Fachgebieten heraus. Genau.
Okay, was ja auch alles richtig ist.
Ja, so muss auch sein.
Aber ist dann quasi deine Aussage, dass nur die Leute, die dann Psychoanalyse machen, sich dem Thema zwangsläufig nähern können und die anderen werden außen vor gelassen?
Naja, zumindest wenn das dort Ärzte und Psychotherapeuten sind, die da hingehen, dann ist es ja schon mal selektiv und dadurch wird es dann eher nicht in die breite Masse gestreut.
Stimmt.
Also Psychotherapeuten und Analytiker werden heute wahrscheinlich nicht mehr an dem Thema vorbeikommen. Ja, aber es geht mir eben darum, es greifbarer zu machen. Und deshalb habe ich auch die Rede geschrieben darüber, vererbtes Kriegstrauma oder die Wunde des Schweigens. Und bin froh, auch bei dir jetzt im Podcast zu sein. Und die eine oder andere Hörer, Hörerin kann sich da was mitnehmen.
Unbedingt. Wir haben das Thema ja auch schon ein paar Mal benannt. Also explizit mit Sabine Lück. Und Reinhold Beckmann war bei uns mit seinem Buch, weil seine Mutter alle vier Brüder im Krieg verloren hat, worüber er nie gesprochen hat. Und ich ihn schon ganz lange kenne. So. Und wahrscheinlich stimmst du mir zu, dass jetzt offensichtlich die Zeit ist, dass all diese Dinge auch hochkommen. Also es kommt ja quasi alles hoch, wo wir den Deckel draufgehalten haben. Und kommt ja jetzt sehr, sehr viel, bohrt sich quasi von unten nach oben. Und das Thema auch.
Ja, genau. Also das Bild mit dem bohrt sich nach oben finde ich gerade ganz schön, weil wir vergangene Woche im Rahmen eines Online-Kongresses über das Thema von der Wurzel ins Herz gesprochen haben. Und wenn wir uns das mal so verbildlichen und uns mit unserer Wurzel verbinden, was ja oft auch jetzt mal rein energetisch zum Beispiel im Wurzelchakra ist, da kommen wir ganz schnell bei unseren Vorfahren an. Und um unseren Platz in der Welt einzunehmen, müssen wir uns verbinden mit denen, die vor uns gelebt haben. Weil da aber so eine große Schuld- und Schamdecke teilweise mit drauf liegt, ist es uns sehr schwer gefallen. Und jetzt, durch die fast 80 Jahre langen Abstand zum Kriegsende, macht es uns das möglich, drauf zu gucken und nach hinten zu schauen. Und gleichzeitig haben diese Vorwehen von der Corona-Zeit und auch jetzt der Kriege um uns herum drücken mit dem Thema immer weiter ins Bewusstsein rein, sodass uns das möglich wird. Mhm. So eine Zeit hat es noch nie gegeben.
Ja, das ist toll, ne?
Das ist einzigartig.
Das finde ich auch ganz, ganz besonders bei all der Wildheit, die es hat. Ja, es wird halt alles durcheinander gewirbelt. Habe ich auch so einen Pioniergeist.
Ja.
Du auch, du strahlst.
Ja, genau.
Kommen wir zurück zu deiner Mutter. Das und das Thema Schweigen über die Dinge ist ein großes Thema und das wird dich auch begleitet haben.
Ja, auf der einen Seite Schweigen und gleichzeitig auch der unausgesprochene Schmerz. Ja, meine Mutter hat als Kind schwer traumatisierende Erlebnisse erlebt. Sie hat in einem Kreis singender Kinder gestanden in einer bombenfreien Phase.
Im Krieg.
Im Krieg.
Was ist deine Mutter für ein Jahrgang?
Jahrgang 38. Mhm. Und sie hatte vorher ihre Eltern überredet, dass sie aus dem Bunker mal raus kann in der bombenfreien Phase. Und da standen Kinder im Kreis, haben gesungen und dann ist eine Handgranate in die Mitte des Kreises eingeschlagen. Mhm. Ja. Und sie hat es überlebt, viele Kinder nicht. Und ich kannte diese Geschichte vom Erzählen. Mhm. Aber das ist ja für mich als Kind unbegreifbar gewesen, was das bedeutet. Mhm. Und erst später im Laufe der verschiedenen Ausbildungen, für mich auch in der Heilkunst, Medizin und spirituell, energetischen, schamanischen und. Und durch meine eigenen Erkenntnisprozesse habe ich verstanden, dass meine Mutter dadurch emotional in so eine innere Erstarrung gekommen ist, wodurch ich dann begriffen habe, deshalb hat sich vieles für mich so komisch angefühlt im Kontakt zu der eigenen Mutter.
Und damit ja auch im Kontakt zum eigenen Gefühl.
Genau.
Weil das ist ja das, warum eben auch diese ganzen Bücher, Workshops, was auch immer. Und deswegen gibt's auch Gefühlsecht. Wie schwer ist das und wie wichtig gleichermaßen, dass wir unser Gefühl zurückbekommen? Oder es uns selber holen. Wir müssen es uns selber holen.
Genau, das ist ein kollektives Thema, ne? Weil sich die ganzen Generationen in den Kopf gerettet haben oder sich vom Gefühl abgetrennt haben. Und jetzt ist die Zeit, dass wir vom Kopf ins Gefühl zurückkommen können. Mhm. Und weil wir uns diesen Themen bewusst werden können, gleichzeitig unsere Nervensysteme auch in eine beruhigtere Zone gleiten können, weil wir diese äußere Gefahr nicht haben und realisieren, da gibt's seelische und emotionale Trümmer zurückzuholen. Ne?
Ja, aufzudecken.
Ja.
Also es geht ja, glaube ich, also so sehe ich das zumindest, um ein Hinschauen, Hinfühlen und eventuell auch was zurückzugeben. Ne? Weil ich das Gefühl habe, dass viele von uns das in ihr Leben integriert haben und das sind sie aber gar nicht. Also es ist gar nicht das eigene Thema, sondern sie haben es unbewusst übernommen und dadurch kann es ganz schön eng werden.
Ja, da fällt mir auch gleich ein Satz aus meiner Rede ein. Da geht es drum, sowas wie, wir hatten die Erlaubnis nicht, uns frei zu entfalten, weil wir gewählt haben, bewusst und aus Liebe oder unbewusst und aus Liebe. Ich muss der Mama helfen, ich muss dem Papa helfen, ich muss das mittragen. Mhm. Und das ist wie eine Fremdbestimmung über einen noch nicht mal ausgesprochenen Auftrag. Und wenn wir uns das klar machen, dass wir das übernommen haben, wirklich, weil als Kinderseelen haben wir alles gefühlt und gedacht, ich will das mithelfen, ich will da Last abnehmen.
Was ja auch ausschließlich der Rettung dient, weil wenn die Eltern nicht okay sind, bist du als Kind eben ausgeliefert. Also dann ist deine existenzielle Angst ja überhaupt nicht zu stoppen. Also versuchen wir als Kinder irgendwie das Schicksal der Eltern zu halten.
Ja, es ist wie, als würde man sich genau das eigene Überleben damit sichern. Ne?
Genau, also deswegen, da muss sich auch niemand für verurteilen und denken, oh, warum habe ich denn das gemacht? Ist total normal.
Ja.
Also herzlichen Glückwunsch, das hast du irgendwie richtig gemacht.
Als genau, Kind.
Als Kind.
So. Nur wenn damit dann natürlich einhergeht, und wie es bei mir gewesen ist, selber so eine innere Leere und Schwere und auch trotzdem ich draußen abgeliefert habe mit Leistungssport und Studium und allem, das manchmal das Gefühl zu haben, ich würde lieber nicht auf der Welt sein, was sich aber nicht erklären lässt durch die eigene Biografie, dann ist es dann ein wichtiger Schlüssel zu begreifen, ich habe ganz viel übernommen, was gar nicht meines ist.
Ja. Beschreib mal ein bisschen, was du übernommen hast oder wie du dir da näher gekommen bist.
Also diese innere Leere und Schwere, wie ich sie gerade beschrieben habe und wie ich dann das richtig begriffen habe, kam letztendlich durch eine schamanische Reise in der schamanischen Ausbildung. Dadurch, dass wir die Informationen auf biochemischer Ebene auch in unseren Zellen gespeichert haben, wie es die Epigenetik jetzt immer mehr beschreibt, konnte ich tatsächlich auf dieser Reise nach innen Bilder sehen, ganz klare Kriegsbilder.
Also wir reden von der Trommelreise?
Von der Trommelreise.
Danke, ja,
genau.
Genau.
Mhm. und konnte meine Mutter dort stehen sehen. Mhm. Und die Bombenflieger darüber und das Gefühl fühlen, was sie als Kind eventuell auch ungefähr gefühlt hat.
Jetzt noch eine Zwischenfrage. Weißt du noch, mit welcher Intention du in die Trommelreise gegangen bist?
Nee, weiß ich nicht mehr.
Das ist auch egal.
Ja, aber es ist erschienen.
Mhm.
Und das Spannende war, ist in dem Moment gewesen, dass tatsächlich über dem Raum, über dem wir uns da, in dem wir uns befunden haben, in dem Moment ein Flugzeug geflogen ist.
Mhm.
Und das Ganze irgendwie so komplett gemacht hat.
Befeuert hat.
Ja.
Auch da, es gibt keinen Zufall.
Mhm.
Also es fliegen immer mal Flugzeuge, je nachdem, wo man sitzt und wohnt. Ne? Aber okay.
Zumindest also, sind mir da die Bilder zugänglich geworden.
Genau. Also du hast deine Mutter gesehen in der Situation. Bleiben wir mal beim Schamanischen. Also weil du warst in deinem eigenen schamanischen Raum, so nennen wir das, viertes Chakra, Herzchakra. Mhm. Wie ging die Reise weiter? Also weil wenn wir das in unserem eigenen vierten Chakra fühlen, sehen, wahrnehmen, dann ist es wichtig, was passiert dann?
Genau, da entstanden ganz spannende Bilder, mhm. denn ich sah meine Mutter da als kleines Mädchen und gleichzeitig hatte ich wie so ein großes metallenes Schild auf meinem Brustbein, auf meinem Brustbereich und dieses Schild wurde aus mir herausgezogen.
Mhm.
Das war das Bild dazu. Und ich habe noch während der Reise gedacht, na hoffentlich trommelt die jetzt lange genug, damit ich auch bis zum Ende komme und dass dieses Schild komplett entfernt wurde. Und es war wirklich das Gefühl, da wird etwas aus mir heraus entfernt.
Und? Erklär mal. Also ich habe schon eine Idee, wofür das Schild stand, aber erklär du mal.
Für mich ist es das gewesen, was ich genommen habe und gleichzeitig auch so ein großes Schutzschild selbst für meinen Herzraum, der sich da drauf gelegt hatte.
Mhm.
Um da auch wieder mehr ins Fühlen zu kommen, um meinen eigenen Panzer abzulegen.
Mhm. Der dir aber auch eine Zeit lang gedient hat?
Bestimmt, als Überlebensstrategie.
Ne? Mhm.
Um auch den Schmerz nicht zu fühlen, der da mit einhergeht.
Mhm.
Das ist einer der größten Wege, den wir gehen können, von Kopf ins Herz.
Hm.
Und ich sage auch immer, wenn wir Eltern haben, die emotional keinen Resonanzraum aufmachen konnten aufgrund ihrer Geschichte, das fühlt sich ja für ein kleines Kind, für ein Baby luftleer an.
Mhm.
Einsam, kalt. Und das ist ein kollektives Thema. Ne?
Verloren auch, ne?
Verloren.
Mhm.
Mhm.
Mhm. Und das ist was, was dir durchaus präsent war, ist.
Genau, wurde also mir dann immer zugänglicher.
Mhm.
Mhm. Und das geht ja meistens schichtweise. Es geht ja immer tiefer und tiefer und irgendwann bin ich auch in diesem Embryonalstadium gelandet und mir wurde sehr zugänglich, wie sich das als Baby angefühlt hat.
Mhm.
Und das ist einsam und kalt und verlassen und letztendlich auch dann lebensbedrohlich.
Mhm. Ne? Und wir reden ja nicht davon, dass deine Mutter nicht physisch anwesend war.
Ja.
Das darf man unterscheiden.
Das darf man unterscheiden und da ist auch der klassische Satz, viele Menschen hatten physisch anwesende und emotional nicht anwesende Eltern.
Genau.
Ja. Mhm. Und wir sind diese Zwischengeneration, die erste Generation, die den Krieg nicht erlebt hat, aber es wirkt weiter in uns.
Mhm.
Und wenn wir uns heute anschauen, wie viele Menschen sich auf die Suche machen nach innerer Fülle, nach Persönlichkeitsentfaltung mit Affirmationstechniken oder Manifestationen oder, dann ist meine Erkenntnis daraus, dass es aufgrund dieser fragmentierten inneren Struktur entstanden ist. Und wenn wir da aber drauf gucken und sehen, dass es da einen Ersten und Zweiten Weltkrieg gab und 30-Jährigen und wir das erste Mal Pause haben, das ist die große Gnade, die wir gerade machen können.
Schön. Schön, das als Gnade zu sehen oder zu fühlen.
Und es ist mir auch wichtig hier, weil du das Wort auch gerade wiederholst. Letztens hatte ich in der Konversation, schrieb mir eine Frau, den Luxus, den wir gerade haben, ja, da drauf zu schauen. Und tatsächlich erlebe ich es aber als Gnade.
Ich finde es auch eine Gnade oder ein Segen. Bei mir ist ganz oft ein Segen, das Wort, dass wir das gemeinsam, auch jetzt du und ich, gemeinsam anschauen können und dass das dann Tausende von Gefühlsecht-Hörern hören.
Ja. Ja. Das ist großartig.
Großartig. Das macht so viel Freude, weil ich so das Gefühl habe, das ist dieser Stein, den man ins Wasser wirft oder der Schmetterlingsschlag, egal welches Bild wir nehmen. Und das ist schön.
Ja. Ich habe immer das Bild davon, dass viele Menschen haben dieses inkomplette Lebensgefühl, was sie schon fast als normal empfinden. Mhm. Und dabei resultiert das aus einer ganz langen Geschichte von Trauma und Zerstörung. Mhm. Und da schwebt so eine schwarze Decke oder eine schwere Decke über uns. Und jetzt ist tatsächlich die Zeit reif, wo wir da Löcher reinmachen können und das Licht kann reinkommen und wir können atmen und zurückschauen und denken, was für eine Riesenreise. Mhm. Und im Moment ist Frieden.
Mhm. Das ist schön. Und mir ist noch wichtig, dass jeder und jede die eigene Geschwindigkeit gehen kann. Mhm. Ja, obwohl es jetzt wahnsinnig schnell alles draußen ist und wir müssen alles noch viel schneller machen, kann ich gar nicht. Weil ich glaube, dass, so wie du es beschrieben hast jetzt, dass es so, dass Löcher in diese Decke, in diese dunkle Decke kommen, das darf auch in der eigenen Geschwindigkeit gehen.
Ja. Und mir selbst ist auch durchaus bewusst, dass auch wenn ich mich in diesem Leben intensiv damit befasse und dafür gehe, dass ich den ganzen Weg oder das ganze Heilungs- oder Schöpfungsmöglichkeit nicht beenden werde. Aber ich kann natürlich etwas ganz anderes meinen Kindern weitergeben. Und darum geht's ja auch, ne? Dass wir es für unsere Kinder und Kindeskinder tun und dass sie eine andere Startposition haben.
Mhm. Ja, also wir räumen das Feld auf oder frei, weil ich ja das Gefühl habe, die Kinder brauchen heute sowieso ganz andere Skills. Habe ich schon Respekt vor dem, was sich da jetzt in dieser Geschwindigkeit entwickelt. Und ich bin aber sehr zuversichtlich. Die werden das gut machen und ich habe das Gefühl, ich kann meine Aufgaben dazu machen, damit es dann für sie an irgendeiner Stelle leichter wird.
Ja, und sie sich auch darauf beziehen können und vielleicht sehen können, ah ja, davon hat meine Mutter oder mein Vater schon gesprochen, über viele Dinge, die für unsere Vorfahren unaussprechbar gewesen sind. So, und da schon mal Luft dran zu lassen, das macht mir Freude. Und auch wenn meine Kinder manchmal vielleicht jetzt sagen, naja, was die Mama da immer erzählt. Mhm. Ne?
Aber die haben auch Pubertät, das darf man, finde ich, erwähnen dazu. Die standen eben auch an der Tür. So, da darf man ja eh alles mal ein bisschen anders sehen. Und das ist die Zeit, in der sie sich unbedingt abgrenzen müssen, auch wenn wir es so scheiße finden. Aber sie müssen das.
Sie müssen das tun.
Ja.
Ich erinnere mich.
Ja, manche haben erst, ich habe, glaube ich, erst mit Anfang 30 Pubertät gehabt. Aber it's never too late. Wir kommen nochmal zu dir zurück. Du kommst auch, glaube ich, aus Weimar, oder?
Also ursprünglich bin ich aus dem Frankfurter Raum, aus Hessen.
Oh, in Hesse.
Ja. Bin ich groß geworden im Vordertaunus. Wie sagte immer ein Bekannter zu mir, im saturierten Vordertaunus.
Ah, Monedeghetto.
Ja. Wir waren mal bei HG hieß ja Habe Geld. Ne? Ja. Aber wir waren MTK. Ne?
Alles klar. Okay, wir sind jetzt bei den Autokennzeichen. Okay. Ja, genau. Wir haben mal in Kronberg ein Jahr gewohnt und da kam dieser Ausdruck. Monedeghetto. Das finde ich immer noch sehr komisch. Aber gut, okay, du kommst daher.
Ja.
Und hast dann, das hast du vorhin erwähnt, das alles irgendwie brav gemacht. Du bist auf Leistung gegangen und hast Medizin studiert, hast auch ein super Abi gemacht, oder?
Nee, das ist ja ganz witzig. Ich habe ein 3-0-Abi.
Okay.
Ja, also wenn man Mediziner sein will, muss man nicht unbedingt ein 1er-Abi machen. Wenn man es will, dann macht sich der Weg eh auf. Ja. Und dann habe ich aber erstmal Krankenschwester gelernt.
Ach ja.
Das ist von der Pike auf gelernt sozusagen.
Mhm.
Und dann kam die Entscheidung, ich hänge da noch Medizin dran. Eigentlich wollte ich schon Psychologie studieren. Hab dann nach einem Semester Medizin mich nochmal auf Psychologie beworben. Damals gab es die Psychotherapeutenzulassung, die Kassenzulassung für Psychotherapeuten noch nicht. Und alle haben mir gesagt, mach doch Medizin und du kannst als ärztliche Psychotherapeutin das abrechnen. Ja. Das war die Idee.
War nicht doof.
So, und dann habe ich den Psychologiestudienplatz nicht bekommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich jetzt weiter
mit
Medizin. In Jena habe ich studiert.
Ah. Und hast es auch gut gefunden?
Ja, das war okay. Es war okay. Ich hatte wusste nicht, was ich sonst machen sollte. So, okay. Und ich habe gute Freundinnen gefunden, mit denen ich das durchgezogen habe. Mhm. Und dann habe ich in der Hirntumorforschung promoviert. Das fand ich spannend. Und dann erstmal ein bisschen innere Medizin gemacht und dann bin ich Hautärztin geworden.
Wie kam das?
Ja, Haut fand ich insofern spannend, weil es ein total psychosomatisches Fach ist.
Und aber sind nicht alle Organe psychosomatische Themen?
Ja, das stimmt. Aber das müssten wir mal auf den ganzen, das machen wir lieber nicht.
Aber es ist toll.
Es sollte so sein, ja. Mhm. Und
aber Haut ist das größte und sichtbarste Organ für Psychosomatik, oder?
Genau.
Weil wenn das Herz nicht richtig läuft, das siehst du nicht, wenn jemand dir gegenüber sitzt.
Das kann man relativ lange deckeln, ja.
Genau.
Und Haut ist offenbar. Und dann war ich erstmal 3 Jahre an der Uniklinik. Mhm. Und dann bin ich in verschiedenen Praxen gewesen und zum Schluss in der Praxis für Dermatologie und Naturheilverfahren.
Ja.
Und das war natürlich echt auch nochmal lehrreich mit viel Entgiftung, Säure-Basen-Haushalt, Darmsymbiose, Lenkung, also Bakterien nach Antibiotika und. Also von meiner ehemaligen Chefin habe ich da viel gelernt.
Das heißt, die war auch schon offen.
Die war, ja, auf jeden Fall hatte die auch.
Gewisse holistische.
Oder genau, die war vor vielen, vielen Jahren nach ihrem Studium direkt 1 Jahr in Berlin in der Klinik für Naturheilverfahren. Und da hat die ganz viel gelernt. Und das hat ihr komplettes Denken auf den Kopf gestellt. Und das passte schon, dass ich dann bei ihr war. Sie hat dann die Praxis verkauft und ich habe mich gegen die Übernahme entschieden. Das war ein großer Prozess, weil irgendwie ist es sowas, was dann erwartet wird. Bist du Fachärztin und jetzt hast du die eigene Praxis. Ne?
Aber füttert ja auch das Ego.
Ja, für mich schon gut. Ich muss halt immer wieder ein bisschen an das Lied von den Ärzten denken, ja, wo das dieses Junge, wie siehst du wieder aus? Da gibt's so eine Textzeile von, der hat jetzt eine eigene Praxis. So.
Okay.
Und, das fand ich immer witzig und habe gedacht, das mit der eigenen Praxis passt nicht zu mir.
Okay.
Und dann habe ich mir ein Sabbatical gegönnt danach.
Hattest du da schon Kinder?
Ja. Das war ein großer Prozess. 2020 gab es bei mir persönlich eine Trennung. Mein Vater ist verstorben. Ich habe mich gegen die Praxis entschieden. Und dann war das so ein großer transformatorischer Rutsch.
Und Corona.
Kam dann auch noch, genau.
Also hast alles mitgenommen.
Alles mitgenommen und dann saß ich zu Hause und habe gedacht, ich mache danach Psychosomatik. Und witzigerweise oder schicksalsweise hat der Chef von der Klinik in Weimar keine Stelle für mich gehabt. Also vierteljährlich haben wir telefoniert. Und er hat immer gesagt, Frau Schönwald, tut mir leid, ich habe keine Stelle. Und dann habe ich mit einer anderen Fachärztin in Weimar gesprochen, die auch weiterbilden könnte. Und da sagte ich zu mir, Frau Schönwald, ich habe mich entschlossen, die Praxis zu schließen. Ich bilde nicht mehr aus. Also es waren alle Türen zu.
Also die Türen, die du wolltest,
die waren zu. Die Türen, die ich mir überlegt hätte, die vielleicht vom Kopf her gesteuert möglich gewesen wäre. So. Und dann habe ich gedacht, okay, dann war es das mit der Medizin in der Form. Und da ich ja schon vorher auch teilweise eine Heilerpraxis hatte, mich mit ganz viel mit Keynote-Speaker und Online-Mentoring und befasst und habe also den klassischen Weg der Medizinerin dann verlassen und profitiere natürlich ganz viel von den vielen Begegnungen mit den Menschen über 25 Jahre in Form von Klinik und Praxis. Mhm. Aber bin jetzt mit meiner ganz eigenen Sache und all den anderen Einflüssen, ne, aus dem Schamanismus und energetisch draußen und das fühlt sich stimmig an. Und ich gehe jetzt auf die 50 zu und wahrscheinlich hat es genau die Zeit auch gebraucht, damit es so ein Fundament hat und ich sagen kann, ja, das ist sicher und stabil. Ne? Mhm.
Naja, du selbst wahrscheinlich, ne? Du bist sicher und stabil.
Ja, ganz einfach.
Ja, naja, it can be a long fucking way.
Yes, yes.
Aber lohnt sich ja trotzdem. So, wenn einer das vorher sagen würde, Mädchen, entspann dich und mach und geh deinen Weg und so weiter, das wirst du ja auch in 1000 Interviews immer die Frage, was hättest du deinem, wie auch immer, 20-jährigen Ich gesagt, die Frauen sagen alles Gleiche, wärst mal mutiger gewesen und hättest mal das gemacht, was du je gefühlt hast und so weiter. Und trotzdem, schon ein bisschen schwer.
Ja, das ist schon eine Herausforderung. Und jetzt ist es einfach total stimmig geworden. Mhm. Ja. Und dann rückblickend kann man immer draufschauen und sagen, ja, auch wenn jetzt, ich habe immer gesagt, ich finde Medizin okay und damit verbiege ich mich nicht. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, ich brenne dafür nicht. Ne? Es war was, was ich gelernt habe und sehe jetzt drauf und denke, das hat es auch gebraucht.
Ja, und ist es nicht auch eine Hilfe als Brückenschlag? So, weil wenn du jetzt ausschließlich in der spirituellen Welt arbeitest, hast du viele spirituelle Klienten, Patienten, wie auch immer. Und die aus der Schulmedizin eher kommen oder die das Gefühl haben, da bin ich sicher, die trauen sich häufig nicht in die spirituelle Welt, weil das ein bisschen Voodoo-mäßig ist. Mhm. Und ich kann mir aber vorstellen, dass du da eben beide Felder abholst.
Ja, ist auch das, was ich zurückgemeldet kriege. Ne? Mhm. Ich finde gut, dass du beides bist.
Genau, aber das für gibt Sicherheit.
Einen, ja. Für die einen wirkt das nicht zu abgehoben, für die anderen sagen, du hast trotzdem auch Ahnung von der anderen Seite. Ne?
Mhm, genau.
So, und dann fühlt sich das für viele und für mich auch sehr sicher an. Ne? Mhm. Weil was in der spirituellen Welt passiert, ist dieses nicht geerdet sein, die Füße nicht auf dem Boden haben. Und das ist ja letztendlich oft auch eine Traumafolge, weil wir uns nicht gut vererden konnten. Und dann beginnt die große Suche und wir verbinden uns mit den höheren Energien und dem Göttlichen und. Aber wir sind nun mal in unseren Körpern auf der Erde, in der Dualität. Mhm. Und das war natürlich durch die Medizin und den Körper und all das, was dazu gehört hat, das zu lernen, runterkommen in die Materie, lässt sich gut verbinden. Ne?
Das lässt sich sehr gut verbinden, finde ich ja selber auch. Und es war eben über einen sehr langen Zeitraum anders, dass der Halbgott in Weiß, der Arzt oder der Mediziner, an den wurde alles abgegeben.
Ja, machen Sie mal.
Machen Sie mal. So, ja. Und dann bin ich krankenversichert. Und dann ist das mein Recht, mich dahin zu setzen und vor allen Dingen das Gefühl, mein eigenes Gefühl für meinen Körper gar nicht erst zu haben, weil ich gebe es auch direkt ab.
Ja, also es war auch oder ist in der Hautarztpraxis immer wieder erstaunlich gewesen, da wir doch auch immer versucht haben, den Patienten zu erklären, welche Möglichkeiten es gibt, von innen heraus den Körper so zu tunen, sag ich mal, oder zu reinigen oder so, damit draußen das Grenzorgan Haut sich verändert oder in Heilung treten kann. Und da ja naturheilkundliche Leistungen oder Präparate auch immer noch Selbstheilerleistungen sind, haben viele doch auch gesagt, ich nehme erstmal die Creme. Ne?
Ich nehme erstmal das Cortison.
Ja, genau. Also und gleichzeitig, was immer noch eine Offenbarung, wenn Menschen auf einmal eine Entsäuerung machen oder eine Ausleitung und das 6-8 Wochen machen und dann kommen und die sehen komplett verändert aus und melden dann noch zurück. Ja, ich habe ja erst gedacht, sie erzählen mir da Hokus Pokus, cool. Aber das ist danke.
Ah, ne? Schön.
Das gab's auch. Das war toll. Sehr gut. Aber selten, ne? Einmal im Monat vielleicht. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, ja, deshalb sitze ich hier.
Ne? Sehr gut. So. Ich hätte ja Lust, noch mal ein bisschen zu deiner Mutter zu gehen.
Ja, bitte.
Das ja so, also uns alle betrifft. Ich kann ja noch nicht mal sagen, es betrifft so viele, sondern es betrifft uns alle in Abstufungen. Nicht alle Eltern haben das Gleiche erlebt, aber das Kollektiv hat ja schon sehr viel durchgemacht. Und wie warst du denn mit deiner Mutter dann im Kontakt, als du den Weg eingeschlagen hast, ich muss schauen, was war.
Es ist ja auch heute noch in Kontakt sein, ne? Meine Mutter lebt noch. Mhm. Und ich merke, dass je mehr ich mich damit befasse und es in Bewegung bringe, mhm. denn es bedeutet ja immer auch von der Erstarrung in die Lebendigkeit zu kommen, wenn wir uns so einer traumatischen Säule nähern, mhm. dann passiert im Kontakt auch mit meiner eigenen Mutter was, mhm. sodass zum Beispiel in der Begrüßungsumarmung oder Verabschiedungsumarmung, die recht kurzsequenzig sonst immer war, ja, vielleicht 20 Sekunden länger die Umarmung stattfindet.
Oh. So. Und oder habt ihr aber nicht gesprochen vorher darüber, sondern hast du das Gefühl, das hat sich so ergeben?
Das ergibt sich in diesem Familienfeld, mhm. dadurch, dass ich es bewege. Mhm. Und natürlich stelle ich auch immer wieder Fragen und rücke vielleicht auch Familiengeheimnissen näher. Mhm. Und das ist ja auch ein riesiges Thema, mhm. Wie viel verschwiegene Dinge es gibt. Mhm. Und wenn wir in der Unterhaltung sind oder ich mit meiner Mutter mal in der Unterhaltung bin und sie erzählte dann letztens, Mensch, dass ich so ein normales Leben leben konnte, das war ja, ist ja eigentlich auch verrückt, wenn ich daran denke, wie viele Kinder dann in der Schule saßen und sich die Haare ausgerissen haben oder die Fingernägel abgekaut oder so, damals bei ihr. Mhm. Und das habe ich sie so auch noch nie sagen mhm. hören. Und im selben Moment sage ich zu ihr, naja, ihr musstet euch ja halt auch alle von euren Gefühlen abtrennen. Mhm. Und dann gab es einen Riesenschwenk in der Unterhaltung und wir waren ja. im anderen Thema.
Ja.
Und da habe ich gemerkt, okay, hier ist Schluss. Mhm. Und das wird in diesem Leben auch nicht mehr aufgemacht.
Das weiß ich nicht.
Okay.
Also.
Das, okay, stimmt. Weiß man ja nie.
Ich ne? weiß nur, was bis jetzt in dieser Sekunde passiert ist. Und kann das nur von meiner eigenen Mutter sagen. Das kann ich manchmal fast nicht glauben. Also ich glaube es, weil ich es ja selber erlebe. An wie vielen Stellen da der Teppich hochgeht, genauso mhm. bei meiner Schwiegermutter. Und du hast es super schön schon beschrieben, dieses, wenn ich selber anfange nachzuschauen, also dieses Uhrwerk, so hat das mal vor ganz vielen Jahren meine Therapeutin beschrieben, das ist wie ein Uhrwerk, so ein Familiensystem ist wie ein Uhrwerk. Und wenn sich ein Rad von diesen ganzen Rädern andersrum dreht, dann dauert das. Oder kann das dauern, kann auch sofort gehen. Das hat dann irgendwann mit allen irgendwas zu tun. Das macht was mit allen. Und das Ziel ist eben die Bewegung.
Ja, und da erzähle ich auch gerne nochmal im psychodynamisch auch körperlichen mhm. Kontext. Ja, mhm. ich habe 2022 im Mai angefangen, die Rede zu kreieren. Mhm. Das hat knapp 8-9 Monate dann gedauert. Anfang 23 ist die fertig gewesen. Aber in dem Moment, als ich das in Begleitung gemacht.
Das heißt mit therapeutischer Begleitung?
Nein, mit Coaches für eine Keynote-Speaker-Ausbildung.
Ach das. Mhm.
Genau. Und die Frau, die mich begleitet hat, gehört genau auch zu dem Jahrgang. Also sie wusste genau, um was es geht und worüber mhm. ich sprechen will. Mhm. Und in dem Moment, als ich angefangen habe, damit rauszugehen, erstmal nur unter uns, ja, meiner Coach und ich, ist meine Mutter an der Lunge erkrankt.
Ja.
Und massiv. Also das hatte zur Folge, dass in der Zeit, als ich die Rede kreierte, mhm. sie 10-mal in der Klinik gewesen ist, 3-mal die Verdachtsdiagnose Lungenkarzinom gestanden hat, mhm. also Lungenkrebs, sie bis heute nach 5 Biopsien immer noch keine klinische Diagnose hat mhm. und erst letztens wieder in der Klinik gewesen ist. Ja, und wenn ich mir das anschaue, die Lunge steht für unseren Atem, für unser Sein, für unsere Sprache, für das, was ausgesprochen ist und für das, was wir nehmen können. Und das kann man von außen natürlich alles als zufällig betrachten. Für mich hängt das direkt miteinander zusammen, weil ich etwas in Bewegung bringe.
Genau. Ein Geheimnis, ne?
Ein Geheimnis.
Also ein emotionales, verschlossenes Geheimnis.
Ja. Und ich fange in meiner Rede oft mit diesem Bild an, mit dem Kreis von Kindern. Mhm. Und meine Mutter hatte ja zuvor ihre Eltern angefleht, dass sie rausgehen kann, mhm, und hat die überredet. Mhm. Ja. Eine Freundin von mir, die mal bei der Rede war, kam danach zu mir und hat gesagt, Ilona, als Continuum gesehen, hat deine Mutter damals den Schritt gemacht, rauszugehen, mhm, und das zu erfahren. Und du gehst heute raus, mhm, und bringst es anders in die Welt. Ne? Mhm. Und das hat mich schon sehr berührt.
Sehr berührend, ja. Mhm. Mhm. Also aber auch eine zauberhafte Verbindung,
ja,
von dir und deiner Mutter.
Genau. Und kann, mhm, ich auch immer mehr so sehen, mhm, dass der Schmerz, der mit der Familiengeschichte einhergeht oder der emotionalen Struktur in dieser Familie, genau die Kraft ist, die mich dazu gebracht hat, mhm, weiterzugehen und es rauszubringen.
Mhm. Ja. Sehr schön. Was hat dein Vater denn für eine Rolle gespielt? Was für ein Jahrgang ist dein Vater erstmal?
Mein Vater ist Jahrgang 33. Mhm. 2020 verstorben und er ist im Krieg ins Allgäu geflüchtet. Mhm. Er hat zwar immer erzählt, dass er durchs brennende Köln gelaufen ist, mhm, so als Junge noch, aber ich glaube, er hat jetzt keine schwer traumatisierenden Dinge erlebt. Und da er dann beruflich später in der Entwicklungshilfe tätig gewesen ist, mhm, und viel im Ausland war, hat er zwar so eine, hatte was sehr auch emotional philosophisches von der Struktur her, aber meinen Weg prägend, hm, oder hauptsächlich geprägt hat er es in Bezug auf das Thema Menschlichkeit und sich die Hand reichen durch seine, mhm, Arbeit. Mhm. Und ein Satz, der mir auch immer wieder einfällt, wenn ich an den denke, sagte Ilona, es gibt Tage, die muss man einfach nur überstehen. Und der nächste Tag sieht wieder anders aus. Mhm. Ne? Das, mhm, ist so ein wichtiger Satz, den er mitgegeben hat. Und wenn ich aber auch so in meinem Leben bin, merke ich, die Thematik, die mich am meisten geprägt hat, ist die Mutterthematik.
Mhm. Aber ich finde es trotzdem einen besonderen Satz. Also was hat dein Vater gemeint? Also was war sein eigenes
dabei? Ich weiß nicht natürlich, was da aus der Kindheit rührt mit den überstehenden Tagen. Mhm. Aber er war ja viel und oft im Ausland auch. Mhm. Und er sagt, dass auch Grund auf der sozialen Verhältnisse oder der Wetterverhältnisse oder der eigenen körperlichen Verfassung es, mhm, oft Tage gab, wo er gedacht hat, oh, ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann aber gesagt hat, es gibt Tage, die muss man einfach nur überstehen.
Mhm. Aber hört sich jetzt gerade so an, als wäre das auch ein ganz früher Satz.
Ja.
Also der nicht erst als Erwachsener.
Dass er den schon lange kennt.
Mhm. Mhm. Also weil ich glaube nicht mehr wirklich daran, dass manche ja sagen, oh, wir hatten es eigentlich ganz gut im Krieg. Also das ist jetzt ein bisschen pauschal, aber sicher hatten es manche besser, andere schlechter. Mhm. So, aber so groß ist das Land nicht. Und wir reden ja auch von einem Weltkrieg.
Die kollektive Angst und auch, genau, die individuelle war ja immer da. Ne?
Ja, und das sind eben diese zahlreichen Schattengefühle. Es ist ja nicht nur Angst, Schmerz, Trauer, Scham. You name it. Also es ist ja wirklich eine, mhm, solche Batterie. Schuld nicht zu vergessen.
Ja, und ich sage auch immer gerne, wenn wir jetzt die Kriegsenkel angucken, also in unserer Generation, wir sind aktuell, die zwischen 1950 und 75 geboren sind, circa 22 Millionen Menschen in Deutschland. Mhm. Mhm. Also, und wenn wir uns das mal klar machen, dass alle mehr oder weniger stark davon beeinflusst sind. Mhm. Ich setze mich manchmal in die Fußgängerzone und gucke mir das so an und so in dieser Altersspanne, mhm, und denke auch, wie viel entspannter könnten wir miteinander umgehen, wenn wir alle voneinander wüssten.
Mhm. Ja?
Uns in die Augen gucken und, du hast auch Mangel erlebt, emotionalen Mangel. Mhm. Und welche Strategien sind daraus entstanden? Leistung oder helfen oder was muss ich tun, um Dinge zu bekommen auch, ne?
Ja, großer Satz. Ganz normal.
Ganz normal.
Ganz normal.
Dabei ist Dasein ja sowas wie unser Geburtsrecht. Ne? Wir denken immer, wir müssen da was für tun. Das ist verrückt. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Verschoben.
Ja.
Und an anderen Stellen macht es ja auch Sinn, dass wir was tun. Weißt du?
Ja.
Ich finde, das ist heute eine der größten Aufgaben, sich da mit zu beschäftigen und sich auch darauf zu konzentrieren, diese Balance zu schaffen zwischen Pause und Innensicht und nach draußen gehen und mit anpacken und mitmachen.
Und dabei vergessen auch so viele, dass Pausen eines der wichtigsten Dinge mit im Leben sind. Ne? Das immer wieder zurückholen. Und als du gerade sagst, auch wir müssen was tun, habe ich gedacht, ja, und deshalb sitzen wir auch hier.
Genau. Ja. Aber das ist ein schönes Tun.
Ja, ja. Das stimmt. Und die Balance zu finden. Und viele sagen ja heute von den, ich lebe ja momentan auch in den neuen Bundesländern. Und da geht es oft nochmal in diesem Funktionieren und Leistungsprinzip, kommt mir das oft auch nochmal etwas starrer vor, dass in den alten Bundesländern es schon mehr das Thema Life-Work-Balance und sowas gibt. Mhm. Aber ich kenne einige Ältere, die auch sagen, jetzt kommen auf einmal alle Jungen an, die wollen nur noch eine 3- oder 4-Tage-Woche haben und wollen also, aber das ist ja eher ein gesünderer Aspekt, ne? Dem Leben gegenüber, zu sagen, ich gebe so und so viel Zeit meines Lebens und gehe damit raus und mit meiner Kraft und in der anderen Zeit sorge ich dafür, dass es mir gut geht, damit ich mit dieser Kraft draußen sein kann. Ne?
Ja, wobei da gibt es natürlich verschiedene Stimmen. Also ich habe ja jetzt hier zu Hause am Küchentisch vor allen Dingen ganz viel die Themen New Work und im besten Fall geht es ja darum, dass wir mit dem, was wir arbeiten und wie wir es tun, uns nicht auspowern, dass wir eben eigentlich nicht mehr arbeiten wollen oder nur noch ein bisschen und dann denken, es läuft alles von alleine. Also ich habe da jetzt kein Rad erfunden. Ich finde die Diskussion super wertvoll. Und ich glaube, dass es eben so viel mit uns zu tun hat. Also es widerspricht gar nicht dem, was du sagst. Wenn wir wirklich mit uns, mit unseren Talenten, unseren Stärken und unsere Geschichte irgendwie aufgeräumt haben, das heißt, wir sind in Balance mit uns. So, dann gehen wir raus und dann geben wir Gummi.
Ja, und gleichzeitig dadurch, dass es ja softer ist und wir nicht mehr in diesem ganz harten Überlebensmodus funktionieren müssen, wird ja vielen Menschen auch erstmal ihre Erschöpfung zugänglich. Ne? Und das ist für viele ja auch sehr, sehr überraschend.
Ja? Und für dich nicht?
Doch. Doch. Für mich auch.
Ja? Also, weil es ja auch ein Riesenthema, die Erschöpfung.
Also ich habe in dem Sabbatical gemerkt, ne? Also ich saß auch bei der Arbeitsvermittlerin, hat gesagt, Frau Schönwald, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann habe ich gesagt, gar nicht. Ich bin runter. Ich habe eine Trennung, einen Todesfall in der Familie, ein Jahr konfliktreiche Arbeitssituation mit meiner Chefin, bin alleinerziehend, ich sitze Patienten gegenüber und denke, ich gehe jetzt nach Hause, ganz mir egal, was du mir erzählst. So. Und da erstmal zuzulassen, wie lange ich auch gehalten habe, durchgehalten, aufrechterhalten, das Familiensystem gehalten, halten. Und dass eine Erschöpfung auch länger dauern kann als 4 oder 6 Wochen. Und für manche vielleicht auch eine Erschöpfung 1-2 Jahre dauert. Und das ist natürlich in unserem gesellschaftlichen Kontext nicht möglich häufig oder als komisch angesehen. Aber ich sage dann auch immer gerne, was sind denn 2 Jahre Erschöpfung gegen 40 Jahre halten?
Ist das eher Frauen bezogen. Die Erschöpfung vom langen Halten.
In der Wahrnehmung, meiner Wahrnehmung, ja. Erlebe ich es häufiger so. Aber vielleicht, weil auch Frauen eher drüber sprechen. Ich kenne auch Männer, die in psychosomatischen Kliniken sind. Mhm. Nur für die scheint es mir manchmal am Anfang noch ein größeres No-Go. Also da muss es noch viel, viel härter an die Grenze ran. Mhm. Bis zur Handlungsunfähigkeit teilweise. Bis dann die Tür von innen aufgeht. Die muss ja immer von innen aufgehen, zu sagen, ich kann nicht mehr. Und das ist ja schon ein Rieseneingeständnis.
Ja. Ja. Ja, aber ich habe auch sehr viel Respekt an der Stelle und auch sonst den Männern gegenüber, weil die anders halten, glaube ich. Mhm.
Und vielleicht auch einen funktionierenderen Verdrängungsmechanismus haben. So, da, wenn was abgekapselt wird, dann ist das weit weg.
Mm, das stimmt. Ne? Ja. So. Hat alles Vor- und Nachteile. Hat
alles Vor- und Nachteile.
Ja, meine Schwester sagte mal, weißt du, Tisa, wir Frauen, wir sind nur eine Schublade, in der segeln die Sachen dann eben so ein bisschen durcheinander und wir denken den ganzen Tag und die ganze Nacht eben immer an alles in dieser ganzen Schublade. Je nachdem, wie schnell man die auch aufreißt, fliegt alles durcheinander. Und Männer haben verschiedene Schubladen.
Ja.
Und die machen eine auf. So, dann arbeiten die, dann ist die Schublade auf. So, dann machen sie die, wenn es gut läuft, wieder zu. Und dann kommt die andere Schublade. Sport.
Ja.
Oder Politik oder auch Beziehungen. Egal, ne? Will ich jetzt gar nicht irgendwelche Themen auslassen. Aber das resoniert ganz gut in mir, dass Männer das ganz gut können. Also es ist ja auch eine Qualität immer.
Ja, das macht es in vielen Bereichen halt wesentlich entspannter. Ne? Mhm.
Also du bist auch eher die eine Schublade.
Ich bin die eine. Also wenn ich manchmal mitkriege, was, wenn ich mich abends ins Bett lege, was da los ist, bis es runterfährt und es in die Ruhe kommt, wenn ich nicht vorher schon irgendwas dafür tue, dann frage ich manchmal, wenn mein Partner neben mir liegt, denke ich manchmal, das würde der niemals aushalten, was in meinem Kopf jetzt los ist.
Und im Zweifel ist es ja auch nicht nur in deinem Kopf los.
Ja,
ne? Genau. Sondern was ist dann? Also was fühlst du? Beschreib's mal, weil wir sind ja im Club mit allen anderen Hörern vor allem.
Ja. Na, ich versuche dann zumindest, die Gefühle dazu kurz wahrzunehmen, um sie nicht ganz auszuschließen. Und gleichzeitig versuche ich natürlich aber auch aus dem Kopf runterzukommen, ne? Und achte dann auf die Atmung oder so und versuche zu fühlen, wie ich im Bett liege und wie die Unterlage, wie mein Körper da aufliegt, damit ich aus diesen vielleicht Ordnungsversuchen aus dem Kopf rauskomme.
Ach so, das mal diesen Ordnungsversuch. Ja, also in dem Sinne, dass der Kopf versucht, es irgendwie zu sortieren, was aber nicht gelingt. Also ich schaffe es auch nur, indem ich aus dem Kopf rauskomme.
Also ich habe so eine schöne Meditation, die heißt die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Mhm. Und da geht es darum, dass man sich halt von der Wurzel aus mit so einer, vom Wurzelchakra aus, also vom Becken aus, immer weiter nach unten verbindet. Und da merke ich wirklich, dass die ganze Energie runtergeht. Und danach fühlt sich es manchmal dann im Kopf auch leer an. Denke ich, oh ja. Und in dem Zustand, finde ich, sollte man dann eigentlich erst ins Bett gehen. Aber das schafft man natürlich nicht jeden Tag. Ne?
Ja, stimmt. Aber es nützt ja alles nichts. Wir müssen es jeden Tag wieder von vorne, auch gerne nachts, wenn wir wach sind. Und jeder hat so seine eigenen Skills. Vielleicht magst du mal was zum Vagusnerv sagen. Also wir könnten ja noch eine eigene Stunde aus dem Nervensystem machen. Machen wir jetzt nicht. Aber was sind deine persönlichen Lieblingstipps? Also die eine Meditation hast du schon genannt. Also um unser Nervensystem
runterzuholen.
Ja, zu entspannen.
Zu entspannen.
Wieder. Also wo auch immer dann hin.
Wenn man sich jeden Tag auch ein bisschen Ruhe gönnt, bewusste Ruhe, ne? Sich hinsetzen, ist ja für manche schon unvorstellbar. Und wenn es nur 10 Minuten sind und einfach nur auf den Atem zu achten, und zu gucken, wie die Gedanken vielleicht stiller werden dabei, manchmal dann auch erstmal lauter.
Genau.
Aber und Barfußlaufen ist auch eine super Möglichkeit. dreimal die Woche eine halbe Stunde barfuß laufen. Jetzt beginnt die Jahreszeit ja wieder, wo wir es machen können. Mhm. Und in den Wald gehen. Also alles, was das Nervensystem entspannt, wie in die Natur gehen, in den Wald gehen, Musik hören, die uns gut tut und uns mit uns selber befassen. Also es ist wichtig, dass wir dem Nervensystem das Signal geben, es kann sich entspannen, es kann runterkommen. Ne? Und da geht auch Selbstfürsorge drum. Manchmal kann es auch ein heißes Bad sein. Mhm. Und wenn wir davon ausgehen, und oder es ist bewiesen, dass Trauma die Methylierungen, diese kleinen biochemischen Verbindungen an der DNA verändern. Mhm. Und die sind auch zuständig für Nervenregulationssysteme, Eiweißsysteme und, und. Dann können wir in diesem Selbstfürsorgemodus, also diese Methylierungen, diese biochemischen Veränderungen lassen sich wieder positiv verändern. Und auch das wird vererbt. Und auch wenn die Kinder schon auf der Welt sind, es gibt dieses morphogenetische Feld, auch darüber wirkt es, können wir uns selbst wieder remethylieren oder anders methylieren und das in den Weg der Heilung bringen. Ne? Mhm. Also, oder sich eine Massage zu gönnen, ne? Mhm. Und das regelmäßig zu machen, Berührung zuzulassen. So, alles, was nährend und beruhigend wirkt.
Genau, und auch da brauche ich keinen Partner, keine Partnerin. Wenn ich jemanden habe, ist gut. Aber das kann man auch alles selber machen.
Ja.
Erstmal.
Und vielleicht ist es manchmal auch erstmal
sicherer,
mhm. weil, was ja häufig auch stattgefunden hat, wenn diese emotionale Nähe und das Körperliche, wo das Herz mit eingebunden ist, in der Erstbeziehung zu den Eltern nicht stattgefunden hat, ist es vielleicht eine der größten Sehnsüchte, die wir haben, mhm. und gleichzeitig die größte Angst, wirklich berührt zu werden. Mhm. Das heißt, viele sehen sich nach der Nähe und gleichzeitig ist es so existenziell, mhm. wenn dann jemand tatsächlich in diesen Raum tritt, dass es ja für viele auch erstmal nicht aushaltbar ist. Mhm. Und deshalb kann man auch erstmal vorsichtig die Selbstfürsorge betreiben, ne? Und gucken, wie weit kann ich einem anderen Menschen dann überhaupt entgegenkommen oder aufmachen. Mhm. Und wenn ich da auch gerade noch an das Wort aufmachen und Herz aufmachen gehe, dann, es gibt ja häufig auch diese Herzöffnungsmeditationen oder Möglichkeiten von verschiedenen Lehrweisen, sich dem zu nähern. Meine Erfahrung ist, wir können das Herz nicht aufmachen, wenn wir nicht gut geerdet sind, weil wir die Sicherheit brauchen. Mhm. Und wenn wir unsere Mutter als Repräsentantin zuerst der Erde sehen und uns aber nicht gut vererden konnten, weil sie ein emotionales Trauma hat oder sich nicht öffnen konnte, dann können wir das gleichsetzen mit dem nicht gut vererdet sein später im Leben. Und ich kenne viele, die sagen, sie fühlen sich eher wie auf Zehenspitzen.
Mhm. Sieht man vielen auch an.
Sieht man auch vielen an. Ne? Eher schwebend. Ne? Und die ganze multimediale Welt mit den Handys, das alle im Kopf sind und da oben aktiv unterstützt es ja noch. Aber runterkommen, geerdet sein und zu wissen, ich bin getragen, quasi von Mutter Erde. Und ich habe hier auch einen Weg zu gehen auf der Erde. Und aus diesem Aspekt das Herz aufzumachen, ist einfacher oder sicherer, als die Kraft der kosmischen Energie zu nehmen und die reinzulassen. Als Licht gibt es ja verschiedene Techniken und das Herz aufzumachen, das ist nicht von Dauer. Ne?
Also es ist erst dann von Dauer, wenn wir unsere Wurzeln fühlen.
Genau.
Ne? Weil sonst ist das ein einziges Schwebezustand. Ein
Kreisel da oben.
Da oben ist ein Kreisel, ein kleiner Achterbahn.
Genau. Ja.
Also ich habe noch einen Punkt, der mir hilft. Dieses Helge hat das immer genannt, die erwachsene Elternschaft für sich übernehmen. Mhm. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen, habe ich wirklich mit meinem inneren Kind, ich will nicht sagen geschimpft, aber ich war wirklich klar, und habe gesagt, ist jetzt gut? Also ich habe es mitgefühlt, ich habe es bestätigt, ich habe gesagt, du hast so recht, so ist es wirklich total unangenehm und es ist in Ordnung, weil ich passe jetzt auf dich auf. Und dann habe ich es damit, wie auch immer, integriert oder was auch immer für Stichworte das dann sind. Aber ich konnte dann sozusagen fühlen, wie mein Vagusnerv sich entspannte. Dieses, ja, es ist richtig, also es ist total richtig, was du fühlst.
Genau.
Ne? Und heute, in diesem tatsächlich erwachsenen Leben, ist es nicht mehr relevant so in der Art. Also, komm wieder runter, ich passe auf dich auf.
Ja, und dann signalisiert es auch so wie, jetzt ist jemand endlich da.
Genau. Ne,
für dich. Und es kann gut sein, dass das innere Kind halt auch mal Dinge einfordert.
Genau.
Wie singen, tanzen oder malen oder so. Eis essen, ein Stofftier kaufen, kann alles sein. Mhm. Und das ist wichtig und macht dadurch eine Selbstbestimmtheit möglich. Mhm. Ja. Und nicht mehr diese Anhaftung, mein Kind hätte gerne das und das gehabt oder ich als Kind hätte gerne das. Sondern es geht auch um Nachnähren.
Mhm. Sehr gutes Stichwort.
Und das mit an Bord haben. Sie immer gerne eine Geschichte, haben eine schamanische Freundin auch im Altmühltal und sie erzählte mir, dass sie in Nürnberg gewesen ist, in einem Buchhandel. Und da hat sie auf einem Bücherstapel so ein kleines Einhorn sitzen sehen, so ein Stoffeinhorn. Mhm. Und hat ihr inneres Kind sich gemeldet und hat gesagt, oh, das hätte ich gerne. Hat sie gesagt, das hätte ich gerne. Und meine Freundin Heidrun war streng und hat gesagt, nee, also das kaufe ich jetzt nicht. So. Und ich habe das gehört, die hatte so ein Mitgefühl und habe ich ihr zu Weihnachten ein Päckchen fertig gemacht. Und die hat Stoffeinhorn gesehen. Und dann hat sie mich angerufen und gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Freude in mir entstanden ist, als ich dieses Päckchen aufgemacht habe. So.
Was für eine schöne Geschichte.
Ja. Und da gibt es ja auch mittlerweile so schöne Literatur, ne? Das innere Kind muss Heimat finden, also, Stefanie Stahl. Ja. Nur auch da, ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, ich habe das Buch gelesen, ich habe auch das Workbook gemacht. Ja. Aber ich habe es nicht gefühlt.
Ach, wirklich? Okay. Und was kommt jetzt die Lösung von dir? Also was fehlt denen?
Der Zugang. Der Zugang zu diesem Aspekt, weil dort eine Blockade ist oder eine Mauer und da gibt's schon die Sehnsucht dahin. Aber alleine schafft man das häufig nicht.
Ne? Ja, das ist, glaube ich, der wichtige Satz.
Ja. Und dann merke ich, wenn ich sie eine Zeit lang begleite und wir machen verschiedene imaginär geführte Reisen und so, dann geht diese Tür auf und es wird fühlbar und manchmal auch wuchtig, denn da gibt's natürlich viele Gefühle dahinter. Mhm. Und letztens hatte ich eine Frau, die war mit diesem Thema gerade sehr nah, innere Kindarbeit. Mhm. Und sie hat gesagt, sie saß am Rechner und da kam das von hinten quer durch die Brust, alle Gefühle, die mit diesem Kindanteil verbunden waren. Mhm. Und sie hat alles ausgesprochen, ihren Eltern gegenüber, was da drunter lag. Mhm. Und sie hat gesagt, die Wörter hättest du nicht hören wollen. So. Mhm. Und seitdem ist ihr Sodbrennen weg. So. Okay. Also, dass sie lange, lange hatte, ne? Ja, hat sie gesagt. Wahnsinn. So. Also sind wir ganz schnell wieder bei der Psychosomatik. Und
ich zündel jetzt hier schon ein bisschen, weil jetzt kommt hier ja ein goldener Satz nach dem anderen raus aus dir. Hast noch einen zum Abschluss?
Ja, ein Lieblingssatz aus meiner Rede ist wichtig. Das Ringen um die Liebe, wie wir sie gerne gehabt hätten, ist eine pausenlose Retraumatisierung.
Ah.
Was ich damit meine ist, wir sehen uns nach dem, was da nicht genährt worden ist und werden es in diesem Leben wahrscheinlich von dieser Mutter und dem Vater, wie wir es uns wünschen, nicht mehr bekommen und übertragen das auf ganz viele andere Menschen, von denen wir erhoffen, das zu bekommen. Mhm. Und das ist die Quelle von ganz viel Unheil. Das führt zu partnerschaftlichen Problemen, zu Konflikten im Job, weil es da Übertragungen gibt, zu psychosomatischen Beschwerden und zu Sucht, ne, weil es eine Suche bleibt. Mhm. Und Das Ringen um die Liebe, wie wir sie gerne gehabt hätten. Das ist eine pausenlose Retraumatisierung. Und deshalb dürfen wir selbst Mutter und Vater für uns werden, um diesen inneres Kind zu heilen und nachzunähren.
Und wir dürfen Hilfe holen.
Und wir dürfen uns Hilfe nehmen, denn wir müssen es nicht mehr alleine tun. Ich mache es alleine und brauche niemand, ist auch eine alte traumatische Überzeugung. Und die Zeit ist vorbei. Wir dürfen echt in der Gemeinschaft, in der Verbundenheit mit jemandem an der Seite. Ich sage auch immer, wenn jemand sagt, ich will den Kilimandscharo besteigen, dann nehmen wir uns jemanden, der den Weg kennt. So. Und deshalb müssen wir nicht alleine ewig suchen, sondern man sucht sich Leute, die den Weg kennen.
Ja, da geht man dann mal zusammen.
Ja, eine Zeit lang. Und es ist schön und intensiv und eine Bereicherung für beide Seiten. Und dann trennen sich die Wege wieder. Und
Wundervoll.
Das riecht auch jetzt so toll hier. Also
einmal durchgezündelt. Wie schön. Vielen, vielen Dank. Wir könnten stundenlang weiter reden. Machen wir jetzt nicht, sondern wir fühlen das Ganze nochmal durch. Das mache ich jetzt eh die nächsten Stunden und Tage. Und bin beseelt und beglückt.
Ich bin wirklich dankbar, dass das alles so Hand in Hand gegangen ist und sich gefügt hat. Und ich hier in Hamburg sein kann. Ja? Ist ja nicht der nächste Ritt.
Oh. Ja, super. Kommt, wie es kommt. Und genau. Wie es kommen soll.
Wie es kommen soll.
Danke dir sehr. Ja,
danke dir, Franziska. Echt.
Ilona, schön. War bei uns.
Bei Tschüss. Gefühlsweg. Sehr gefühlsweg.